Hallo und herzlich willkommen beim Frei- und Selbstbestimmt-Leben-Kongress. Ich spreche heute mit Adrian Winkler. Adrian ist Singer, Songwriter und Podcaster. Und ja, lieber Adrian, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du heute hier dabei bist und freue mich auf unser Gespräch.
Danke, Nathalie. Ich freue mich auch. Schön, dass es klappt.
Ja. Magst du dich selbst noch ein bisschen vorstellen und was du genau machst?
Also als erstes bin ich mal ein sehr naturverbundener Musiker, der sich von der Natur inspirieren lässt und Songideen auch ganz viel aus der Natur schöpft. Unter anderem eben auch einen Song, den ich geschrieben habe, Oldest Soul, so heißt auch mein Podcast, das ist auch mein zweites Thema, mein zweites Feld. Ich nenne mich ganz oft Bewusstseinsschärfer, also einfach quasi ein Buffet an Impulsen aus meiner eigenen Lebenserfahrung mit der Welt zu teilen und jeder kann sich das wegnehmen, was ihm gerade schmeckt für sein Leben und alles andere darf er liegen lassen. Das ist so ein bisschen meine Herangehensweise. Nichts muss, alles darf. Genau, also nichts ist dogmatisch, alles sind nur wohlwollende Impulse, die entweder resonieren oder nicht. Und genau, das ist so mein Weg, sowohl über das gesprochene Wort Podcast als auch eben über das gesungene Wort Musik.
Ja, ich mag deine Musik sehr gerne und deine Podcasts auch. Meditation ist ja auch etwas, was du machst, also auch sprichst. Welche Rolle spielt denn Meditation in deinem Leben?
Eine ganz große. Jeden Tag beginnt der Morgen genau mit einer solchen. Ich habe das große Vergnügen gehabt, die transzendentale Meditation erlernen zu dürfen. Das ist so eine viertägige Ausbildung, in der man eben sein eigenes Mantra bekommt. Und dieses Mantra ist so der Grundpfeiler von dieser Art von Meditation. Und so starte ich jeden Tag in den Tag, 20 Minuten. Und ja, ich sage immer so gerne, dass die eigentliche Meditation, also sich hinzusetzen, 20 Minuten, das ist jetzt nett, das ist cool, aber das ist jetzt nicht das, warum ich das mache, dass ich mir dann 20 Minuten Zeit genommen habe, sondern ich mache das deswegen, weil ich dann 23 Stunden und 40 Minuten dann davon profitiere, dass ich mich 20 Minuten hingesetzt habe. Ne? Also um das geht's ja eigentlich. Das ist wie so ein Training auf das, was dann danach kommt, dass man dann eben bewusster in Situationen ist, dass man vielleicht auch gelassener reagiert, dass man sich nicht so anhaftet an Dingen. Das ist für mich die eigentliche Magie der Meditation, nicht die Meditation an sich.
Wie bist du denn an den Punkt gekommen, an dem du heute bist?
Du meinst als Mensch?
Ja, so dein Lebensweg so ein bisschen.
Also, naja, erstmal habe ich über meinen Vater die Leidenschaft zur Musik sehr, sehr früh kennenlernen dürfen, indem er mir ja von den Beatles eine Platte vorgespielt hat. Und auch wenn ich kein Wort verstanden habe, das für mich so eine energetische Faszination hatte, was ich da so gehört habe. Und es gibt eine österreichische Band, die, ich glaube, hieß STS, ich glaube, die gibt es gar nicht mehr, bin mir nicht sicher. Und die haben einen Beatles-Song auf Österreichisch nachgespielt. Und das hat mir mein Vater auch vorgespielt. Und da war ich wirklich ein kleiner Junge. Und ich habe gemerkt, okay, das ist jetzt eine andere Stimmfarbe von diesem Sänger, ist eine andere Sprache, aber die Energie ist ungefähr dieselbe. Und anscheinend haben die irgendwie es geschafft, ihren eigenen Stil daraus zu machen. Ich konnte es nicht interpretieren, aber für mich war es auf jeden Fall klar, das möchte ich auch. Ich möchte auch Musik frei interpretierbar machen, so wie ich das jetzt fühle, inspiriert durch andere. Und so ging es dann los, dass mir mein Vater irgendwann mal drei Gitarrenakkorde gezeigt hat auf der Gitarre, die jetzt mittlerweile auch hier steht und mit der ich auch Meditationsmusik einspiele. Also das ist wirklich ein altehrwürdiges Stück sozusagen. Und so hat es dann angefangen, dass ich dann die Faszination gespürt habe, wenn ein Instrument aufgrund meiner Fähigkeiten, sag ich mal, anfängt zu schwingen und sowohl mich berührt als auch andere Menschen berührt und dann die Schwingung der Stimme noch dazu kommt, das war für mich klar, okay, das möchte ich machen. Da möchte ich Menschen damit Freude bereiten und mir dadurch auch. Ne? Das ist ja das Wundervollste an der Musik, dass es sowohl mir als auch anderen Menschen im besten Fall einfach Freude bereitet und etwas gibt und ja, ein Licht sein darf. Und so habe ich dann angefangen, mir die technische Seite drauf zu schaffen. Bedeutet, ich habe dann auch angefangen, einen Tonmeister zu studieren, weil ich mir gedacht habe, irgendwie wäre es cool, das Ganze fundiert auch aufnehmen zu können. Deswegen kam für mich jetzt auch nichts anderes in Frage, irgendwie als Lehrberuf. Und ja, so bin ich immer noch, so sitze ich dann hier und bin heutzutage Musikproduzent, Musiker und Podcaster. Und so hat mich quasi der Weg hierher verschlagen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass damals mein Musiklehrer zu meinen Eltern an einem wundervollen sonnigen Sonntag nach Hause gefahren ist. Er hat geklingelt und es war irgendwie plötzlich mein Musiklehrer mit Motorradkluft vor meiner Tür gestanden. Und ich dachte mir, das ist echt strange, weil ich war wirklich, in Musik habe ich mir wirklich nichts zu Schulden kommen lassen. Ne? Also in anderen Fächern würde ich es verstehen, wenn die Lehrer nach Hause kommen am Sonntag, was ich auch übertrieben fände, aber letztendlich fand ich es irgendwie ganz strange, dass jetzt genau mein Musiklehrer vor der Tür steht und der hat eigentlich eine sehr, sehr schöne und ja, bis zum heutigen Tag bin ich ihm auch dankbar für diese Intention, die er damals an den Tag gelegt hat. Er wollte mit meinen Eltern sprechen und hat gesagt, immer wenn ich den Jungen mit der Gitarre da auf dem Korridor zum Musiksaal wandern sehe, weil jetzt dann die Schulbandprobe am Nachmittag beginnt, dann leuchten seine Augen so hell wie die Sonne und ich möchte gerne alles dafür tun, dass das auch so bleibt und hat mit meinen Eltern dann gesprochen und hat ihnen gesagt, sie sollen das Vertrauen haben, das mal auszuprobieren. Man kann ja dann immer noch was anderes machen. Und nachdem ich jetzt ja viele, viele, viele Jahre später immer noch hier sitze und sagen kann, ich darf jeden Tag Musik machen, bin ich dem Grundstein sehr dankbar. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man solche Menschen im Leben anzieht oder trifft oder dass die einem begegnen, die das sehen, was in einem so ist und das groß machen anstatt klein.
Würdest du sagen, dass du deine Essenz dadurch lebst?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, man merkt, ob man seine Essenz lebt oder nicht, wenn man gar nicht aufhören möchte, das zu tun. Also so dieses, jetzt hör doch mal auf, im Sandkasten zu spielen, ne? So nach dem Motto, ne? Dieses, man muss dem Kind ja auch nicht sagen, wenn du jetzt noch eine Stunde spielst, dann bekommst du Burnout, ne? Sondern das Kind möchte ja auch nicht aufhören zu spielen, irgendwie irgendwas tun, wo das Kind komplett Raum und Zeit verliert, ne? Und ich glaube, das ist auch ein Indikator dafür, ob man seine Essenz lebt. Ich würde nicht sagen, wenn es leicht geht, sondern wenn es irgendwann leicht geht. Ja. Weil ich merke auch, dass es nicht immer von Anfang an leicht gehen muss, sondern es braucht immer schon auch so eine Aktivierungsenergie, um dann dabei zu bleiben, um dass es irgendwann leicht gehen darf. Aber ich glaube schon, dass es so eine spielerische Kindlichkeit in einem hervorrufen darf, wenn man seine Essenz lebt. So dieses aufgeregte Gefühl, ne? So dieses wie ein bisschen so an Weihnachten und das am besten jeden Tag, dass man wieder irgendwas tun darf und nicht muss. Ich glaube, dann merkt man schon, dass man seine Essenz lebt und ich merke es natürlich, wenn ich auf die Bühne gehe, dass genau dieses Gefühl von, oh wow, da sitzen jetzt Leute und stehen Leute und die tanzen jetzt dann gleich, weil ich Musik machen darf. Das ist definitiv schon ein Gefühl von die Essenz, ja. Also schon dieses, warum ich jetzt vielleicht hier bin.
Und du hast ja gerade gesagt, es muss auch nicht immer leicht sein. Also ich glaube, bei den wenigsten ist es das. Wie war das denn bei dir? Welche Blockaden oder Hindernisse gab es denn da auf deinem Weg?
Naja, also ich hatte in meinem Leben schon echt ganz viele Momente, wo ich dann einfach meinen Kopf ins Kissen gesteckt habe und da reingeschrien habe und geweint habe und mir gedacht habe, okay, aber jetzt geht's auf gar keinen Fall mehr weiter. Also spätestens jetzt geht's nicht mehr weiter. Und das hat man ungefähr, das habe ich mit Sicherheit 10 Mal schon gesagt in meinem Leben, also jetzt geht's auf gar keinen Fall mehr weiter. Und naja, es ist einfach so, dass wenn es so sein soll, geht immer eine Tür auf, wo man sich denkt, wow, wo kam die denn her? Das ist jetzt echt unglaublich, dass es jetzt dann doch wieder eine Lösung gibt, auch wenn man selbst vielleicht gar nicht mehr dran glaubt. Und naja, es gab ganz viele natürlich auch am Anfang finanzielle Momente, wo ich mir gedacht habe, ich muss jetzt irgendwie irgendwas machen und so dieses Getriebene, ich muss jetzt alles annehmen und muss vielleicht auch Dinge machen, die mir keinen Spaß machen. Ich muss jetzt vielleicht mal auf irgendwelchen Veranstaltungen spielen, wo ich weder das Surrounding gut finde, noch die Menschen, die da sind. Aber letztendlich hat mir da auch immer geholfen, dass es ein größeres Warum dahinter gibt, nämlich meine eigene Musik, meine eigene Kunst und damit Menschen Freude zu bereiten. So habe ich dann immer einen Antrieb gehabt, das dann doch zu machen. Also hat ein Freund von mir auch mal zu mir gesagt, du darfst deine Gatter nicht zu eng setzen. So, das mache ich aus Prinzip nicht und das verstößt auch gegen meine Werte. Man kann das Gatter erweitern, wenn man weiß, wofür man es macht. Mhm. Okay, diese Form von Energie, in Form von zum Beispiel auch Geld, das ich erhalte, erhalte ich vielleicht aus einem Topf heraus, weil ich da Musik gemacht habe und Menschen Freude gemacht habe, den ich jetzt nicht unterstützenswert finde. Aber ich kann ja quasi die Energie von diesem Topf nehmen und kann sie in mein eigenes Warum stecken und das größer machen und damit die Welt zum Leuchten zu bringen. Weil das merke ich auch, dass da Menschen, da habe ich auch dazu gehört, sich selbst torpedieren dann irgendwann. Sich quasi im Wachstum schmälern, weil sie ihre Gatter zu eng setzen, weil sie sagen, ich bin finanziell im Mangel, aber das mache ich nicht, das mache ich nicht, das mache ich nicht und das mache ich auch nicht. Ja, gut. Also es wird dir ja angeboten, ne? Von einer größeren Energie, aber du nimmst es nicht, sozusagen, ne?
Also im Sinne von, wenn man zu sehr an seinen Werten vielleicht festhält, dann nimmt man sich auch selbst was?
Also ich würde nicht sagen, dass man seine Werte verraten muss, aber ich glaube, dass man trotzdem, weißt du, in einen Kontext gehen kann und trotzdem bei seinen Werten bleiben kann und sich nicht den Werten angleicht oder so, dass man sagt, ja, jetzt bin ich einfach mal kurz deren Meinung und dann gehe ich wieder und dann bin ich wieder meiner Meinung, sondern eher, dass man das energetisch sieht, dass man jetzt auch, wenn man, keine Ahnung, in dem Fall jetzt natürlich auch unternehmerisch wachsen möchte oder wenn man eben Geldprobleme hat oder wie auch immer, dass man sagt, okay, ich nehme mir aus Töpfen oder ich biete meine Energie in Rahmen an, wo ich es vielleicht jetzt nicht für stimmig halte, da zu sein, aber ich weiß, dass ich die Energie nehmen kann und daraus was noch Größeres schaffen kann, was der Welt wirklich dient. Also ich glaube nicht, dass man seine Werte hinten anstellen soll, sondern eher das, wofür mache ich das? Ich glaube, das ist das Allerwichtigste.
Ja, das Warum, ja.
Genau, also das konkrete Beispiel war der Freund von mir, der ist Speaker, auch auf einer Bühne und hat gemeint, weißt du, ich spreche auch ganz oft in Unternehmen, wo ich mir denke, so richtig gut finde ich es nicht, was die machen, aber ich kann dadurch, dass ich A, dort was sage, was vielleicht denen auch einen kleinen Switch bereiten könnte, kann ich dieses Unternehmen auch besser machen, in Form von, dass sie mehr für die Welt tun und ich kann die Energie, die ich nehme in Form von Gage, kann ich wieder in meine eigenen Seminare stecken und da dann wirklich genau die Dinge kommunizieren, wovon ich denke, dass es den Menschen weiterhilft. So hat er es gemeint, ne? Und so habe ich es dann für mich auch irgendwann einfach geöffnet, sage ich mal, offener bleiben, weil das ist ja auch eine Form von Separation und von Wertung, zu sagen, ja, die sind so, da, für die mache ich jetzt erstmal nichts. Das sind ja auch Menschen und man kann ja dort auch Gutes tun.
Ja, durch deine Energie einfach dort die Energie auch mit verändern.
Ganz genau, ja, richtig. Besser hätte ich es nicht sagen können. Mhm.
Wir sind ja beim Frei- und Selbstbestimmt-Leben-Kongress. Was bedeutet es denn für dich, frei und selbstbestimmt leben?
Also frei und selbstbestimmt leben bedeutet für mich, örtlich, zeitlich und auch finanziell tun zu können, was ich möchte. Also wann ich will, mit wem ich will und was ich will vor allem. Das ist für mich die wahre Freiheit, die ich in meinem Leben, naja, schon sehr, sehr, sehr pflege, ehrlich gesagt. Und auch dieses Privileg sehr, sehr pflege, weil das ist eine Aufwärtsspirale. Je mehr man dieses Leben lebt, je mehr man jetzt nicht der Freigeist ist, der quasi nur eigenbrötlerisch nur Sachen für sich macht, sondern schon auch den Kollektivgedanken im Hintergrund hat. Ich glaube, so wachsen wir alle auch zusammen, wenn jeder in seiner eigenen Kraft ist. Ich glaube, man kann selbst nichts Schöneres und Besseres für die Welt tun, als jeden Tag das Beste aus sich zu machen, in dem besten Umfeld, mit den besten Tätigkeiten, die man nur tun kann, weil sie einem, ja, weil sie fließen, weil sie energetisch fließen. Und damit ist man ja der Welt auch ein Licht. Das ist ein bisschen wie eben mit diesen Masken, die im Flugzeug runterfallen. Ne? Also, dass man erstmal sich selbst stärkt, dass man die eigene Schale füllt, bevor man in der Lage ist, überhaupt die Energie abzugeben. Und deshalb glaube ich, dass es für jeden das größte Ziel sein sollte, in Freiheit auf allen Ebenen zu leben, um sich selbst zu entfalten und damit auch die größtmögliche Inspiration sein zu können.
Welche Erfahrung hast du denn so mit so blockierenden Glaubenssätzen gemacht? Oder was ist so deine Vorgehensweise, wenn du sowas bei dir entdeckst?
Naja, also das kenne ich sehr, sehr, sehr gut von mir, dass mich alte Glaubenssätze von Wachstum, von Fülle abhalten, ganz klar. Wir sind einfach Wesen, die durch Nachahmung lernen. Und wenn wir es so gezeigt bekommen durch Elternhaus oder sogar noch frühere Ahnenschaften irgendwie, wo wir Energien mitbekommen haben, die gar nicht zu uns gehören, Ängste, die nicht zu uns gehören. Ich habe sehr, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht in Sachen Aufstellungen. Das hat sehr, 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 sehr gut geklappt bei mir. Und natürlich ist es immer als allererstes ein sich dessen bewusst sein, dass ich einen solchen Glaubenssatz habe. Wenn ich das nicht weiß, kann ich auch nichts verändern. Und ich bin kein Freund davon, Glaubenssätze aufzulösen, sondern eher zu transformieren. Und ich glaube, dass aus meiner Erfahrung geht das nur über Erfahrungen, über neue Erfahrungen, die man macht. Also wenn ich jetzt quasi denke, alle reichen Menschen sind Idioten, dann habe ich ja definitiv nie den Anspruch, ein Idiot zu sein, also auch nicht in Fülle zu leben sozusagen. Nur weil ich vielleicht mal einen getroffen habe oder weil meine Eltern mal gesagt haben, schau dir den an, der ist wirklich der größte Schwerverbrecher überhaupt, aber schau dir an, der hat halt einfach einen Haufen Geld. Ne? So nach dem Motto, okay, wow, das manifestiert sich. Okay, dann werde ich niemals viel Geld haben, weil ich möchte ja kein Idiot sein. Ne? Und wenn man mal merkt, dass man solche Glaubenssätze in sich hat, dann es ist das Allerwichtigste, sich zu überlegen, ja, was möchte ich denn stattdessen denken? Und diesen, ja, einfach zu transformieren. Und das geht natürlich sehr viel über Visualisierung, sehr viel über Affirmationen, weil es gibt so neuronale Verknüpfungen in unserem Kopf. Das kann man sich so vorstellen wie so Autobahnen. Und manche sind halt noch nicht gelegt, manche Autobahnen, das haben wir noch nicht erlebt. Und dadurch gibt es diese Verknüpfungen nicht. Und es hat sich wissenschaftlich mittlerweile ja auch durchaus öfter schon bewiesen, dass durch vielfache Wiederholung, ob du was liest, ob du dir was vorsagst, ob du immer wieder Gedanken denkst, das macht was mit unserer neuronalen Struktur im Kopf. Also so nach dem Motto, wenn man es mal einfach sprechen möchte, na gut, jetzt hat er es so oft wiederholt, jetzt das wird schon wahr sein, ne, irgendwann. Jetzt glaube ich es dann wirklich selbst, ne, so nach dem Motto. Auch wenn es sich am Anfang total befremdlich anfühlt, immer wieder zu sagen, ich muss nichts dafür tun, um geliebt zu werden. Boah, das ist so plakativ. Ich muss nichts dafür tun, um geliebt zu werden. Und irgendwann Ja, das fühlt sich jetzt schon wesentlich wahrer an als noch vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen. Und das ist definitiv auch ein Tool, das ich für mich auch sehr, sehr nutze.
Ja, und dann können ja auch die Erfahrungen dann nachkommen.
Richtig.
Wieder bestärken und unterstützen.
Ganz genau, ja, genau, richtig. Mhm.
Vielleicht können wir noch ein bisschen über Musik sprechen. Also du hast es ja vorhin schon angedeutet, was Musik für dich bedeutet oder was es für dich bedeutet, Menschen zu berühren mit Musik. Wie stelle ich jetzt die Frage? Was glaubst du, kann durch Musik in einem Menschen, dem es vielleicht auch schlecht geht, bewirkt werden?
Ich glaube immer genau das, was er gerade möchte, das bewirkt wird, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, dass Musik immer eben der Gegenspieler ist zu dem, was man gerade so braucht. Mhm. Also das heißt, ich glaube, wenn man gerade einfach vielleicht auch traurige Sachen verarbeitet, dann hört man vielleicht auch eher die traurigen Sachen aus der Musik heraus und lässt sich eher von sowas inspirieren. Und ich glaube, Musik ist immer ein Gefühlsunterstützer. Mhm. Ich glaube, wir wählen auch ganz unterbewusst oder bewusst gerade immer die Musik, die wir energetisch auch gerade brauchen.
Ja.
Na, das merkt man ja auch, wenn man über die Straße läuft und es kommt einem eine Person entgegen, die halt einfach total laute, aggressive Metal-Musik hört, dann weiß man genau, das braucht der Mensch einfach gerade, weil der einfach Wut in sich hat oder Zorn oder was weiß ich oder einfach verärgert ist. Und das unterstützt ihn gerade, um das rauszulassen vielleicht auch. Hingegen, wenn jemand sich gerade trennt in einer langjährigen Partnerschaft, dann wird vielleicht die Person eher eine Musik wählen, die auch vielleicht gerade dieses Gefühl unterstützt, eher so Herzschmerz, da so reinzugehen. Ich glaube, dass Musik ein ganz großer Verarbeitungsprozess-Unterstützer ist. Mhm. Also, dass es wirklich einen so durchleitet. Und man braucht einfach, Musik ist Energie. Und ich glaube, dass einen die Musik dann so an der Hand nimmt, um, und das ist das Allerwichtigste, durch Prozesse durchzugehen, weil außen herum zu gehen um Hindernisse, das hat noch nie funktioniert, weil die kommen dann auf anderen Ebenen immer wieder. Also bedeutet, durch Emotionen, durch Schmerz auch in den Wachstumsprozess hineinzugehen, bedeutet auch immer, dort hineinzugehen. Und ich glaube, dass da Musik einen sehr, sehr, sehr achtsam an der Hand hält, egal was man gerade für eine Emotion braucht oder vielmehr nicht, was man für eine Emotion braucht, sondern was für einen Unterstützer man gerade braucht.
Ja, aber so die Grundenergie, wenn ich jetzt immer nur traurige Musik höre oder immer nur aggressive Musik, verändert ja dann auch einfach mein Energieniveau.
Ja, ohne Frage. Ist die Frage, ich glaube nicht, dass immer die gleiche Musik ein Leben lang gehört wird. Ich glaube, das sind so Phasen, wo man unterschiedliche Musik gut findet und dann kann man ja auch für sich reflektieren, warum finde ich denn jetzt genau die Musik gerade gut? Warum berührt mich denn das gerade? Das hat immer damit zu tun, dass diese Schwingung in Resonanz geht mit der eigenen Schwingung gerade, die man so hat.
Und welchen Einfluss, das gehört da ja irgendwie schon rein, aber welchen Einfluss hat denn Musik auf die Lebensenergie und die Lebensfreude?
Auf meine oder auf die von den Menschen?
Gern erstmal auf deine und dann vielleicht auch deine Erfahrungen auf Menschen im Allgemeinen.
Also bei mir ist es so, es gibt zwei Dinge in meinem Leben, wovon ich felsenfest behaupten kann, dass es mir danach immer besser geht, immer. Und das ist einmal nach Bewegung, weil wir haben einfach einen Bewegungsapparat und keinen Sitz- oder Liegeapparat. Und es gibt ja auch den schönen Spruch, Emotion follows motion, dass nach der Bewegung einfach sich die Emotionen auch immer verbessern oder, das ist natürlich sehr wertend, aber höher schwingen, sagen wir mal so. Und beim Musikmachen. Wenn ich einfach nur die Gitarre nehme und entweder mir fällt ein neuer Song ein oder ich spiele einen, den es schon gibt oder ich lasse einfach irgendwas laufen, was gerade raus mag, dann geht es mir danach immer noch besser als zuvor. Das kann ich sagen, dass Musik immer ein Frequenzerhöher ist. Wenn Musik am Start ist, dann erhöht sich die Schwingung in mir. Und ehrlich gesagt kann ich das auch übertragen auf meine Beobachtungen, die ich bei anderen Menschen beobachte. Also das ist so ganz klar, sobald Musik ins Spiel kommt, deswegen ist es ja nicht ohne Grund so, dass ganz oft im Hintergrund Musik läuft, sei es im Café oder so, weil Musik einfach auf so vielen Ebenen Schwingung verbreitet, wo Worte einfach manchmal aufhören. Da beginnt Musik. Und dementsprechend, ja, es ist, glaube ich, nicht wegzudenken. Das ist ja auch beim Film auch so lustig, wenn die Menschen immer sagen, ich habe einen Film geguckt, lass mal die Musik bei einem Film weg. Na, also guck wirklich nur mal einen Film und der wird dich wahrscheinlich nicht so berühren. Es ist ganz oft ja so diese eine Szene, wenn dann die Musik einsetzt, dass dann die Tränen kommen und ich denke, wow, okay, das berührt mich jetzt gerade megamäßig. Und wenn das nicht wäre, also ich glaube, dass wir eher Filme hören, ehrlich gesagt.
Ja, das Gesamtkonzept irgendwie wahrnehmen, aber die Musik spielt da eine sehr große Rolle.
Mhm. Voll.
Wie nimmst du denn gerade die aktuelle Zeitqualität wahr?
Das ist eine gute Frage, weil manchmal weiß ich nicht genau, ob ich da in so einer Bubble lebe oder ob das wirklich ein Kollektivruck ist. Aber ich persönlich habe tatsächlich den Eindruck, dass die Welt mehr ins Wir geht, ins Wir-Gefühl, ins Kollektiv, in den Zusammenschluss von, ich sage mal, Interessensgemeinschaften. Ich glaube, dass es immer mehr davon gibt, dass sich Menschen zusammentun, die gleich schwingen, ohne andere in irgendeiner Form beeinflussen oder überzeugen zu wollen, sondern einfach nur dieses, nee, wir sind hier in unserer Gemeinschaft und leben unser Leben und alle anderen dürfen auch ihr Leben leben, habe ich das Gefühl, das wird immer stärker. Ich habe auch das Gefühl, dass Menschen achtsamer werden, sowohl mit sich als auch mit anderen Menschen. Und ich habe schon das Gefühl, dass wir in einem Zeitalter leben, ich würde mal sagen, die nächsten 10, 20 Jahre werden meiner Meinung nach so krasse Veränderungen mit sich bringen, wie wahrscheinlich selten zuvor, zumindest in der Zeit, in der wir jetzt hier sind, in Form von alte Systeme werden gehen, weil sie ausgedient haben, weil sie zu profitgesteuert sind, auf welchen energetischen Ebenen auch immer. Ich glaube, dass sich eben Bildungssysteme ändern werden, drastisch. Ich glaube, dass sich Finanzsysteme, Steuersysteme, Staatssysteme, dass sich das ändern wird. Und ich glaube, dass alles, was wir jetzt sehen, wenn wir von Krieg sprechen und so weiter, ich glaube, dass das Aufschrei alter Systeme sind und nochmal ein sehr, sehr laut werden von alten Systemen, die vielleicht auch selbst merken, dass es sie nicht mehr so lange geben wird. Das ist mein Gefühl. Also ich habe ein sehr, sehr positives Gefühl, wenn ich in die Welt gucke, muss ich ganz echt sagen, weil immer mehr Leute erwachen.
Ja.
Immer mehr Leute erwachen insofern, als dass sie merken, okay, also so wie wir es jetzt gemacht haben, hat es auf jeden Fall nicht funktioniert bisher. Also müssen wir irgendwas ändern, wie Einstein gesagt hat. Na, wir können nicht auf derselben Ebene Lösungen kreieren, auf denen die Probleme entstanden sind. Ne? Also das heißt, wir müssen auf eine andere Ebene kommen. Und ich habe das Gefühl, dass da immer mehr Leute bereit sind, auf andere Ebenen zu gehen.
Und was ist dir persönlich in diesen Gemeinschaften wichtig, in denen du dich jetzt bewegst?
Da ist mir auf jeden Fall Bewusstheit ganz wichtig. Mhm. Bewusster Umgang jeweils mit uns selbst. Für mich gibt es nichts Schöneres, als Menschen zu sehen, die sehr bewusst mit sich selbst umgehen. Mhm. Die gucken, wie ihr Körper sich anfühlt, die darauf achten, mit was sie ihren Körper nähren zum Beispiel, die auch in die Ruhe gehen, in die Stille gehen. Das ist für mich so schön zu sehen, wenn Menschen ihre eigene Schale füllen. Es gibt so ein wunderschönes Gedicht von dem Mönch, ich glaube, das ist schon 1200 oder sowas, wurde das schon irgendwo geschrieben. Oder nee, 1400. Und dieser Mönch sagt darin, die wahre Liebe, die wahrhaftige Liebe ist überfließend und nicht ausfließend. Das heißt, dass wir erstmal unsere eigene Schale füllen, um diese dann überschwappen zu lassen. Es ist niemandem geholfen, der Welt ist nicht geholfen, wenn unsere Schale überall Löcher hat und alles fließt aus und wir selbst sind dann dabei im Mangel, sondern aus der Fülle heraus überfließen zu lassen. Und ich habe das Gefühl, und das ist mir wichtig, wenn ich mich mit Menschen umgebe, dass ich das Gefühl habe, die sind in der Lage, ihre eigene Schale zu füllen. Und nicht nur in der Lage, sondern machen das ganz bewusst. Das ist ihnen wichtig. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern das hat was mit Nächstenliebe zu tun, wenn man es mal so sieht. Das ist deine Verpflichtung, dich um dich selbst zu kümmern, um dass du der Welt ein Licht sein kannst und nicht, weil es um dich geht.
Ja, also im Sinne von Selbstfürsorge und dadurch auch fürs Umfeld einfach ein Licht hast du es, glaube ich, gerade genannt.
Ja, genau. Ja. Also dieser Satz, du kannst nichts Schöneres tun, als jeden Tag das Beste aus dir zu machen. Oder kannst der Welt nichts Schöneres geben, als jeden Tag das Beste aus dir zu machen. Das ist richtig, richtig wahr. Und das ist mir wichtig, wenn ich mich mit Menschen umgebe.
Ja. Du hast vorhin noch diese bestimmte Art der Meditation angesprochen. Mhm. Kannst du das noch mal ein bisschen erklären? Mhm.
Das ist die transzendentale Meditation.
Ja.
Und das ist die weltweit wissenschaftlich am meist untersuchteste Meditationsart überhaupt. Mhm. Die kommt aus Indien und der Maharishi Mahesh Yogi, so hieß der, hat die aus dem fernen Osten quasi salonfähig gemacht und hat auch die Beatles eingeführt. Mhm. Man munkelt, dass, Let It Be, dass Mother Mary Comes to Me, mhm, dass Paul McCartney das gesungen hat, das ist ursprünglich Maharishi Comes to Me heißen hat sollen. Man weiß es nicht genau, weil der eben die Beatles eingeführt hat und seitdem, und Paul McCartney macht das heute noch und das ist schon echt eine Zeit her und er macht das immer noch jeden Tag, weil er sagt, es gibt nichts, was ihn so grounded und so auf das Leben vorbereitet. Und das Faszinierende an dieser Art von Meditation ist, dass sie so einfach ist wie nichts, was ich zuvor kennengelernt habe. Und glaube mir, ich habe echt viel ausprobiert. Ich habe geführte Meditationen gemacht. Ich habe stille Meditationen gemacht. Ich habe irgendwie echt viel ausprobiert. Auch mit Apps und so weiter. Und das ist alles super. Das ist, ich sage jetzt nicht, na, lass das alles mal bleiben, sondern das ist super, um da überhaupt mal reinzukommen. Weil viele Menschen sich ja 0 Minuten Zeit nehmen, um überhaupt in die Stille zu gehen. Dafür ist es ein super Einstieg. Gleichzeitig habe ich gemerkt, dass diese Art von Meditation nichts damit zu tun hat, mit dem, was ich vorher erlebt habe. Das ist eine, es nennt sich ruhevolle Wachheit. Mhm. Heißt, man sitzt auch nicht irgendwie besonders, sondern man setzt sich einfach in den Stuhl rein, der halt einfach bequem ist, oder man setzt sich auf die Couch oder ins Bett. Es ist völlig egal. Man braucht einfach nur irgendwie eine Sitzgelegenheit. Du brauchst jetzt kein Kissen und musst den perfekten Lotussitz machen oder sonst irgendwas, sondern das reicht einfach nur, wenn du deinen Körper so gemütlich wie möglich abstellst, weil den brauchst du in den nächsten 20 Minuten nicht, so nach dem Motto, ne? Und es geht darum, eben diesen Kreislauf auch zu verstehen, wie eine Meditation abläuft. Und das fand ich sehr, sehr, sehr spannend, muss ich echt sagen, in dieser Ausbildung, weil man hat da am ersten Tag etwas erlebt, man wird da 90 Minuten eingeführt, man bekommt da sein eigenes Mantra. Und es klingt jetzt so simpel, aber das ist das Einzige, was du brauchst. Du hast dein eigenes Mantra und wenn du merkst, dass Gedanken kommen, dann lässt du einfach dieses Mantra wieder kommen. Du suchst es nicht aktiv oder du betest es quasi vor dich hin, sondern es kommt dann schon wieder. Und es verändert sich auch. Das heißt quasi, es wird mal länger, mal ist es als Wort plötzlich vor einem, manchmal sagt es irgendjemand anderes irgendwie im Kopf. So, also das ist total abgefahren, was mit dem Mantra so alles passiert dann. Und es gibt eben diesen Kreislauf von Mantra-Denken. Und dann nimmt die körperliche und die geistige Aktivität nimmt ab. Stress wird abgebaut aus dem System und dann beginnt der Kreislauf, in dem die körperliche und geistige Aktivität wieder zunimmt und dann kommen Gedanken und das ist das, was bei mir in meinem Kopf einen riesengroßen Switch gemacht hat, weil viele Leute bewerten ja dann auch so eine Meditation. Ne? Also heute war die Meditation nicht gut, ich habe super viel gedacht, ich habe total viele Gedanken gehabt, heute war es nicht gut. Und da haben wir dann gelernt, durch das, dass am ersten Tag da etwas passiert, was der Geist nicht greifen kann oder der Verstand nicht greifen kann. Der Geist schon, aber der Verstand nicht. So, was ist da jetzt passiert? Und wir sind einfach auch ein ganzheitliches Wesen mitten im Verstand. Der möchte das auch wissen, wie so ein kleines Kind am Rockzipfel. So, was ist da jetzt passiert? Ich verstehe das nicht. Und dann kannst du nicht sagen, ja, das hat dich jetzt nichts anzugehen. Das ist jetzt eine Erfahrung, die jetzt wir hier machen und du als Verstand hast damit nichts zu tun. Sondern der möchte das auch wissen. Und da haben wir dann eben quasi wie so eine Theorieprüfung bekommen. Und da hieß es dann eben, dass Gedanken, wenn ich dir den Kreislauf jetzt gerade so aufgezeigt habe, und der schließt sich dann wieder, indem das Mantra dann wieder kommt sozusagen, aber erst kommt dann ein Gedanke, dann wirst du dir die Gedanken bewusst und dann gehst du wieder zurück zum Mantra. Und vorher habe ich gesagt, unten auf 6 Uhr stand Stress lösen aus dem System. Und das ist das Allerwichtigste, dass Meditation Stress aus deinem System herauslöst, der sich so ansammelt. Und der Gedanke, der da kommt, ist ein Beweis dafür, dass du zuvor Stress aus deinem System gelöst hast. Und deswegen ist jeder Gedanke sozusagen mit totaler Dankbarkeit anzunehmen. Ach, wow, cool, da war gerade ein Gedanke. Jetzt habe ich gerade irgendwie gedacht, keine Ahnung, wie lange, waren es jetzt irgendwie 5 Sekunden oder 10 Minuten? Ich weiß es gar nicht, wie lange ich gedacht habe. Ich habe kein Zeitgefühl. Aber danke auf jeden Fall dafür, weil das heißt ja, dass quasi zuvor Stress aus meinem System gelöst wurde. Ach cool, ein cooler Beweis. Jetzt kann ich wieder zurückgehen zum Mantra. Ne? Also das auch wirklich dann zu verstehen, wie das zusammenhängt, das war für mich auch ein Game Changer, weil es einem so die Leichtigkeit gibt. Also dieses, ach, ich darf da nicht denken. Das heißt ja immer, man muss immer alles vorbeiziehen lassen und man muss möglichst gedankenlos sein und so. Das ist alles in der Art von Meditation eben nicht so. Und das Schöne war, der Maharishi Mahesh Yogi war selbst auch Physiker, also der war Wissenschaftler und der hat diese Methode entwickelt oder diese Technik und hat es nicht auf sich sitzen lassen, dass es irgendwie Zufall ist, sondern hat dann die besten Physiker um sich herum geschart und hat gesagt, wir müssen das beweisen, dass das funktioniert, was ich hier mir ausgedacht habe. Und der hat so lange nicht locker gelassen, der hat sich quasi auch dann in Anführungszeichen in die Gefahr begeben, dass andere Physiker sagen, ja, aber guck mal, das ist ein totaler Quatsch. Das funktioniert vielleicht bei dir, aber das kann man nicht greifen. Das ist irgendwas, was du dir ausgedacht hast. Aber es wurde tatsächlich einfach auch bewiesen, dass alle Gehirnareale durch diese Art von Meditation plötzlich synchronisiert werden. Und zwar auf einem Alpha-Wellenstatus. Und das ist in keiner anderen Meditation der Fall. Dementsprechend, das größte Geschenk, was man sich machen kann, ist meiner Meinung nach wirklich auch die transzendentale Meditation zu erlernen. Ich weiß nicht genau, hast du da auch schon mal Berührungen damit gehabt?
Ich habe im Podcast von Seom davon gehört und das hat mich sehr angesprochen, ja. Und es klingt jetzt auch sehr spannend, was du da noch gerade erzählt hast.
Ja, ist ja lustig, weil gerade mein lieber Freund Seom, das war nämlich so, dass ich dann mit ihm in Immenstadt, im Allgäu, habe ich ein Konzert gespielt und dann habe ich zu ihm gesagt, hey, weißt du, was ich gelernt habe? Ich habe transzendentale Meditation gelernt. Und er so, okay, was ist das? Und der hat ja auch schon immer meditiert, seitdem er ein wirklich kleines Kind ist. Und dann hat er gemeint, okay, dann lassen wir das mal so stehen. Und dann hat er mich Monate später nochmal gefragt, weil er kennt es schon, dass die Menschen an ihn hinrennen und ihm irgendwas erzählen, was sie jetzt vor ein paar Tagen erlebt haben, irgendwie so frisch von dem Retreat. Das war das Krasseste, was ich je in meinem Leben erlebt habe. Und Wochen später werden sie dann wieder darauf angesprochen und dann so, ah ja, stimmt, da war ich. Ja, das habe ich schon wieder vergessen. So nach dem Motto, was da war. Und nachdem ich ihm dann wirklich Monate später immer noch erzählen konnte, nee, ich mache es jeden Tag, das ist so krass. Und er so, okay, jetzt glaube ich es dir. Jetzt möchte ich es auch lernen. Und dann hat er das auch bei derselben Meditationslehrerin, bei der Uta Altmüller, auch gelernt. Er hat gesagt, ich möchte genau dorthin, wo du auch warst. Ich möchte alles genauso haben wie du. Und seitdem, ja, wenn wir uns treffen, machen wir das auch zusammen. Das ist sehr, sehr schön.
Das klingt wirklich sehr spannend. Ich könnte mir vorstellen, das auch mal auszuprobieren, auf jeden Fall.
Ja, voll. Und gerade eben jemand, der so meditationserfahren ist wie Seom, der hat gesagt, okay, jetzt habe ich verstanden, dass alles, was ich zuvor gemacht habe, gar nicht Meditation war. Und ich habe so getan, als ob ich meditieren würde. Und das fand ich auch sehr, sehr spannend.
Ja. Ja, gibt es noch irgendetwas, was ich vergessen habe, dich zu fragen oder irgendwas, was du noch sagen möchtest?
Ich glaube, es war ein sehr, 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 sehr rundes Gespräch, glaube ich. Du hast sehr, sehr wundervolle Fragen gestellt und mir würde jetzt spontan nichts einfallen, was da noch fehlen würde. Es war sehr in sich geschlossen.
Schön. Dann wundervoll. Danke dir sehr für deine Zeit und deine Inspiration.
So gerne. Danke dir für den Raum.
Und ich danke auch euch, dass ihr wieder dabei wart und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.
Bis dann.